Das Osterfest der griechisch-orthodoxen Christen, das liegt in diesem Jahr etwa 4 Wochen später als unser Ostertermin. Am 2. Mai wird dort Ostersonntag gefeiert. Und dass es nur manchmal das gleiche Datum ist, an dem die Auferstehung Jesu gefeiert wird, das ist nicht der einzige Unterschied. Auch in der musikalischen Ausgestaltung des Osterfestes ist allerhand anders. Und darüber spreche ich jetzt mit der diplomierten Lehrerin für byzantinische Musik. Die heißt Nicole Katsaras, kommt eigentlich aus NRW, lebt aber seit Jahrzehnten auf der griechischen Kykladeninsel Naxos. Und weil wir uns schon lange kennen, darf ich auch weiter du sagen. Hallo Niki.
Hallo Uta. Also erstmal möchte ich ein schönes Osterfest allen deinen Hörern und dir wünschen. Es ist zwar schon Ostermontag, aber der Ostermontag gehört ja immer noch zu Ostern dazu.
Dankeschön. Wir haben heute schon festgestellt, sagt man bei uns auf der Straße, hey, sing doch mal ein Osterlied. Dann ist meistens so, kundig ist, vielleicht noch, das Grab ist leer. Aber die meisten Leute sagen dann, ach ja, stups der kleine Osterhase. Und nehmen wir jetzt mal dieselbe Frage. Die stellst du jetzt einem Griechen oder einer Griechin auf der Straße. Wie lautet dann die Antwort?
Also für jeden Griechen, egal ob er gläubig oder nicht gläubig ist, ist eigentlich das Osterlied, die Auferstehungshymne, Christos Anesti, also Christus ist auferstanden.
Ich habe das mal rausgesucht, damit wir wissen, wovon wir reden. Das ist jetzt eine Version von der Capella Romana und das klingt dann so. Christos Anesti. Warum, Nicole Katsaras, kennt das jeder Grieche? Woran liegt das?
Also ich denke, da müsste man so ein bisschen auch auf den Hintergrund des Osterfestes eingehen. Also es ist so, die Hauptostermesse oder die Ostermesse ist in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag. Und kurz vor Mitternacht versammelt sich eigentlich jeder, der laufen kann, vor seiner Dorfkirche, um dann um Punkt 12 Uhr den Auferstehungsruf Christos Anesti und diese Hymne dann auch zu hören. Und dann in der Zeit, dann läuten die Glockensturm und es wird ganz viel geböllert und alle sind freudig, das Osterfeuer wird rumgereicht. Also es ist so ein ganz bestimmter Moment, der auch mit diesem Lied dann verbunden ist. Mhm. Und ich denke, das führt dazu, dass die Kinder das praktisch schon durch die Muttermilch auch mit aufgenommen haben. Ich übersetze jetzt auch einfach mal den Text dieses Liedes. Also das heißt, Christus ist von den Toten auferstanden. Er hat durch den Tod zertrampelt oder besiegt und den in den Gräbern Liegenden das Leben geschenkt. Also damit kommt eigentlich allein schon durch dieses dichterische Textstück die ganze Freude über die Auferstehung zum Tragen.
Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, zertrampelt, also besiegt, aber zertrampelt ist ja auch ein starkes Wort. Und dann hast du davor noch gesagt, es gibt Böller. Also das heißt, man böllert, so wie wir Silvester böllern die Griechen an Ostern?
Ja, also das ist nur, man sieht nichts, es ist kein Feuerwerk, was jetzt den Himmel erhellt. Dafür haben wir ja das Osterfeuer und die Kerzen, aber es wird ordentlich Krach gemacht.
So, und in dem Mitternachtsgottesdienst in der Osternacht, dieses Lied, was wir gerade gehört haben und was jeder Grieche kennt, das wird dann also wahnsinnig oft gesungen. Kennt das auch jeder, der, ich sag mal nicht, also fromm oder nicht fromm, gebildet oder nicht gebildet?
Ja. Dadurch, dass halt wirklich vor, also um 12 Uhr Mitternachts, wenn dann der Ausruf erscheint, das sind wirklich alle in der Kirche. Wer nachher noch in diesem Mitternacht-Gottesdienst bleibt, das ist eine andere Frage, wo es dann wirklich über 50 Mal nochmal gesungen wird. Und auch in den nächsten Tagen bis Christi Himmelfahrt, also in diesen 40 Tagen, fängt jeder Gottesdienst mit dem Christus Anesti an und hört auch mit dem Christus Anesti auf. Also es ist wirklich im ganzen liturgischen Geschehen hat es einen ganz festen Platz.
Und wenn man das jetzt mal musikalisch sich anguckt, weil du ja mit der byzantinischen Musik sehr gut Bescheid weißt, was hat das so in sich, dieses Stück?
Genau, also musikalisch sieht man, dass zur Komposition dieses Liedes die erste Tonart der byzantinischen Musik verwendet wurde. Und die erste Tonart steht für ein freudiges, prachtvolles oder sogar majestätisches Ausdrucksvermögen.
Also das ist ja so, du hast gerade gesagt, die erste Tonart, also bei uns, die Profis werden mich jetzt wahrscheinlich kreuzigen, aber ich sage das jetzt mal trotzdem genauso. Bei uns ist es so, wir haben halt Dur für fröhlich und Moll für traurig, bums, fertig, so. Und das ist jetzt aber in der byzantinischen Musik nicht so einfach.
Nee, genau. Also es ist wahrscheinlich wirklich ganz platt ausgedrückt, wenn man das jetzt so vereinfacht. Aber in der byzantinischen Musik, erstmal muss man sich wahrscheinlich das klar machen, dass die byzantinische Musik rein für den liturgischen Gebrauch geschrieben ist oder beziehungsweise verwendet wird heute. Die ganze Musik kommt aus dem antiken Griechenland und hat einfach noch andere Hörvarianten. Also in unserer westlichen Musik gibt es Ganztöne und Halbtöne. Das sage ich jetzt auch mal ganz platt. Und wir in der byzantinischen Musik haben noch Zwischentöne, also noch Töne, die zwischen dem Halbton und Ganzton liegen, Töne, die kleiner sind als der Halbton sind und auch noch um einiges größer als der Ganzton. Und das bringt natürlich eine ganz andere akustische Vielfalt da rein. Und dadurch kann man mit diesen verschiedenen Tönen werden vier verschiedene Tonleitern gebildet. Und je nachdem, welche Tonleiter benutzt wird, gibt es acht verschiedene Tonarten in der byzantinischen Musik. Und die unterscheiden sich halt nicht nur durch die Tonleiter, die sie benutzen, sondern auch durch bestimmte vorherrschende Töne in der Melodie, Endungen oder musikalische Motive, die immer wieder benutzt werden.
Und das ist natürlich ein ganz weites Feld und wir versuchen das jetzt mal hier runtergebrochen so ein bisschen schnell erklären zu können, aber diese verschiedenen Tonarten und die mehr Zwischentöne als das, was wir so in der westlichen Musik hier haben, macht das auch was mit dem Gefühl? Kann man deshalb dezidierter ans Gefühl gehen?
Man kann durch diese verschiedenen Tonarten, die teilweise auch in einem Musikstück gewechselt werden, je nachdem, was der Text halt gerade ausdrücken will. Bin ich in einem freudigen Text und habe eine freudige Ton oder eine Tonart, die freudige Gefühle rüttelt und habe aber zwischendurch einen Einschub von irgendwas Traurigem, dann kann ich die Musikart, die Tonart ändern, wechseln und dadurch dem Text nochmal eine bestimmte Betonung und Bedeutung vermessen.
Es gibt, Nicole, acht Tonarten in der byzantinischen Musik, die auch sehr auf die Seele wirken können. Wie machen die das und welche Gefühle können die hervorrufen?
Also generell sagt man eigentlich, es gibt so drei verschiedene Grundmuster. Also sie wirken auf der einen Seite beruhigend, dann aktivierend, belebend oder auch einfach tragend. Das sind so diese Grundgefühle, die sie auslösen. Und man kann es dann noch weiter ins Detail beschreiben. Sie drücken Freude, Glanz, Ernsthaftigkeit, Traurigkeit, Wehmut, also diese ganzen chromatischen Tonleitern, die diese großen und ganz kleinen Tonintervalle, Tonschritte beinhalten, haben eher so ein anatolisches, hören sich eher wie die anatolische Musik an. Und die ist ja oft sehr tragend und sehr wehleidig. Und das ist halt auch in der byzantinischen Musik enthalten.
Können diese Tonarten in einem Lied untereinander wechseln?
Ja. Das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen. Also wenn es notwendig ist, eine bestimmte Passage besonders musikalisch auch nochmal hervorzuheben, dann kann gut die Tonart gewechselt werden.
Jetzt gehen wir nochmal nach Ostern. Wir haben eben von dem Auferstehungslied Christos Anesti schon erzählt und jetzt am Karfreitag wird gerne ein bestimmtes Lied gesungen während der Prozession, sehr laut und inbrünstig. Da habe ich mal so eine Version rausgesucht von dem Kinderchor.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Ich finde das so schön, das könnte man stundenlang weiter singen. Und es ist so schön, obwohl es doch eigentlich ein trauriges Lied ist von Kreuzigung und Tod und so, oder?
Ja, das stimmt. Also diese Klagelieder heißen Engormia. Und es geht darum, also es ist ein sehr langes Lied, praktisch mit vielen Strophen, wo immer ein Vorsänger herrscht und dann wiederholt wird von der ganzen Gemeinde. Und es geht um die Kreuzabnahme, die Salbung, die Grablegung Christi. Aber irgendwo für uns ist natürlich auch schon eine Vorahnung der Auferstehung. Und deshalb ist es nicht nur traurig, sondern auch hat schon was Freudiges in sich. Und um das jetzt wieder musikalisch mal zu unterlegen, das ist jetzt in der Plagal-Tonart vom ersten Ton geschrieben, dieses Lied. Und der hat was Wehleidiges, aber gleichzeitig auch schon was Festliches.
Das heißt, die Hoffnung, weil man weiß, dass Jesus wieder aufersteht, ist da schon mit drin?
Ja, genau. Die Hoffnung und auch eine Art von Triumph.
Mhm. Ostern kommt ja noch bei euch. Am 2. Mai ist Ostern in Hellas. So, und das ist ja eigentlich auch immer ein Event, wo gerne Touristen, die vielleicht gerne nach Griechenland schon jahrelang immer kommen, da sind. Was gibt's denn da an Ostern alles zu genießen normalerweise?
Normalerweise, das ist gut gesagt, weil dieses Jahr gibt es natürlich wenig zu genießen. Die ganze Vor-Osterwoche ist eigentlich durch die abendlichen Gottesdienste, die auch von sehr vielen Gläubigen besucht werden, geprägt. Und natürlich ist es die erste Zusammenführung nach dem Winter von den Familien. Dann wird alles geputzt und alles geweißelt. Es ist, der Frühling fängt an. Es ist ein Hochgefühl, was in der ganzen Vorosterwoche schon erlebt wird. Dann gibt es halt diese Prozessionen wie die Karfreitagsprozession, die Kreuzigung am Donnerstagabend in der Kirche. Also es ist alles, ein Freund von mir hat mal gesagt, der griechische Gottesdienst ist sehr choreografisch geschmückt. Also selbst wenn man nichts versteht von der Sprache, versteht man viel von dem, was einfach passiert.
Jetzt hast du nicht nur ein Diplom zur Lehrerin in der byzantinischen Musik, sondern auch eine kleine Pension mit deiner Familie auf Naxos. Und da müssen wir jetzt noch ganz kurz fragen, wie das denn dieses Jahr dann aussieht in Sachen Corona und Besuche an Ostern.
Ja, an Ostern wird mit Besuchern noch nicht viel sein. Im Moment eine genaue Festlegung hat die griechische Regierung noch nicht machen können, wann der Tourismus losgeht. Eigentlich soll es am 14. Mai losgehen. Wir hoffen das alle sehr, weil natürlich Griechenland vom Tourismus abhängig ist und einen zweiten schlechten Sommer aufgrund der Pandemie schwerlich verkraften könnte.
Am 2. Mai ist dieses Jahr Ostern. Im nächsten Jahr weiß ich jetzt nicht auswendig wann, aber wenn dann jemand kommt und er bekommt im Ostergottesdienst gesagt, Christos Anesti, also Christus ist auferstanden, was muss der antworten?
Alisos Anesti.
Will sagen?
In Wirklichkeit ist er aufgestanden.
Nicole Katsaras im Domradio über die Osterliturgie und die byzantinische Musik, die im orthodoxen Leben ganz innig dazugehört. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.